Ja, liebe Geschwister, einen ganz lieben Gruß aus der Gemeinde Stadt Oldendorf. Schön, dass ich wieder bei euch sein kann. Und ja, wir haben ja schon den Predigtext gehört. Es geht ja um Lukas 8, die Verse 4 bis 15, das Gleichnis vom vierfachen Acker. Und wir haben den Text vernommen in der Luther-Übersetzung und ich möchte heute auf dieses Gleichnis eingehen. Auf dieses Gleichnis eingehen, auch im Hinblick auf den, der uns dieses Gleichnis erzählt. Der nicht damals irgendwie einer Menge von Menschen oder einer Jüngerschar dieses Gleichnis so nahegebracht hat, sondern der uns heute, der heute mit seiner Stimme zu uns spricht. Denn das ist die Aufgabe jedes Predigers, dass die Stimme Christi zur Geltung kommt, dass seine Stimme laut wird. Und ich danke dir, Herr, dass Verkündigung nicht eine Sache ist von Beredter, von guter Redekunst und von theologischer oder sonst wie gearteter Bildung, sondern dass Verkündigung eine Sache deines Herzens ist, weil du aus deinem Herz zu unserem Herz sprechen willst. Und so lass mich nichts anderes sein als dein Sprachrohr und lass mich wirklich durch deinen Geist geleitet verkündigen, das, was du uns heute sagen willst. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, warum erzählt Jesus Gleichnisse? Warum erzählt Jesus Gleichnisse? Nun, es hängt damit zusammen, dass sich die Menschen eingehend damit befassen sollen. Deswegen redet Jesus in Gleichnissen, das heißt also in Bildern. Irgendwie mag das zunächst einmal ein bisschen verschlüsselt vorkommen, aber der Hauptgrund ist, wir sollen nicht nur irgendwie oberflächlich informiert werden. Informiert werden über ein Sachverhalt und dann zur Tagesordnung übergehen. Nein, wir als Hörer, du und ich, wir sollen uns die Frage stellen, was hat Jesus jetzt damit gemeint? Wie spricht er in mein Leben hinein? Was sollen diese Bilder Jesu für mich bedeuten? Was will Jesus mir persönlich damit zu verstehen geben? Und wenn du so fragst, dann steigst du schon ziemlich tief in den Text ein, in die Botschaft. Denn wenn Jesus redet, hat er eine Botschaft. Er redet nicht nur irgendetwas. Und Botschaft bedeutet, hier ist etwas ganz Bedeutsames. Hier ist etwas, das betrifft dein Leben unmittelbar. Hier ist etwas, das verändert dein Leben. Und deswegen spricht Jesus so, dass die Zuhörer darüber ins Nachdenken kommen. Und Nachdenken heißt, in seinem Herzen mit allen Sinnen, im Herzen und im Kopf etwas zu bewegen. Also nicht nur irgendwie auf einer intellektuellen Ebene das alles so abzuhandeln, sondern zu bewegen, damit du selber davon bewegt wirst. Deswegen spricht Jesus hier in solchen Gleichnissen und gerade dieses bekannte Gleichnis vom Sämann. Das heißt, wenn du dies hörst, dann sagst du dir, halt, stopp, das ist ein Bild, das betrifft mich. Darin finde ich mich wieder. Damit bin ich gemeint. Und die Frage, die sich hier auftut mit diesem vierfachen Ackerfeld, wo stehe ich? Welches Ackerfeld stelle ich dar? Jesus informiert hier ja nicht über Wirkungsweise und Funktion der Landwirtschaft. Wenn ich also nur den Informationsgehalt dessen wahrnehme, was der Herr hier sagt, nach dem Motto, aha, so ist das also, ja, wenn ich mich mit allen Daten und Fakten und allen Hintergründen eingehend befasse, dann kann es sein, dass ich nichts verstanden habe. Überhaupt nichts. Wenn aber Gottes Geist mir anhand dieses Gleichnisses offenbart, wo ich gerade stehe und welches Ackerfeld ich gerade darstelle, dann bin ich im Herz getroffen. Und dann bin ich auch bereit zur Umkehr. Dann bin ich auch bereit, wieder diesen Weg, den Jesus für mich vorgesehen hat, ganz neu zu beschreiten. Aber ich möchte ein bisschen tiefer einsteigen und jetzt so Vers für Vers auslegen. Und Der Vers 4, als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihnen eilten, redete er in einem Gleichnis. Die große Menge, da sind sie, die Interessierten, die Neugierigen, die Anhänger Jesu oder auch diejenigen, die einfach nur was gehört haben und jetzt mal gucken wollten. Ja? Da sind die, die hören wollten, was der Rabbi Jesus aus Nazareth jetzt zu sagen hat. Und es von vornherein ist den Leuten ja deutlich, das ist ihnen ja schon an ihre Ohren gedrungen, es ist ihnen deutlich, dieser Mann, dieser Rabbi, der wird Klartext reden, auch in den Gleichnissen. Hier heißt es, dass die Menschen zu ihm hineilen. Das wünschen wir uns manchmal in Bezug auf unsere Gottesdienste, dass die Menschen einfach eilen, dass die Menschen uns im wahrsten Sinne des Wortes salopp ausgedrückt die Bude einrennen. Das ist auch durchaus möglich. Ich denke, selbst in unserer Gesellschaft ist es möglich, wenn Jesus in den Kirchen und Gemeinden wieder zum Reden kommt. Weil die Leute dann nämlich merken, da redet einer, durch menschlichen Mund natürlich, weil Jesus ja nicht leiblich anwesend ist, da redet einer durch menschlichen Mund, aber in Vollmacht, aber in Klarheit, und zwar die Wahrheit und nichts anderes. Dass die Menschen hineilen, dass es so Leute gibt wie Zachäus, den Oberzöllner, der lief und kletterte auf einen Baum, dass es Leute gibt, die sich, um Jesus zu hören, sogar ein bisschen lächerlich machen. Das lesen wir ja in Lukas 19. Das hängt damit zusammen, dass Menschen damals wie heute eine Ahnung kriegen können, dass die Begegnung mit Jesus das Wichtigste im Leben eines Menschen überhaupt ist. Jesus sagt also ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Hier in diesem fünften Vers, was der Sämann tat, was hier also beschrieben wird, das war damals üblich. Die Felder waren unbestellt. Der hat ausgesät mit einem schwungvollen Wurf und so konnte manches natürlich auch auf den Weg fallen. Das war für die damalige Zeit völlig normal. Und das, was auf dem Weg fiel, das wurde natürlich von den Vögeln gefressen. Ein ganz normaler, alltäglicher Vorgang. Und in Vers 6, da erfahren wir, und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Die Wurfhand des Seemanns trifft auch zuweilen eine steinige Fläche. Da ist wenig Erde, da geht die Saat auf, um einzugehen. Es keimt zwar noch ein bisschen auf, kommt ein bisschen was Grünes aus der Erde, aber es geht sofort wieder ein. Und einiges, so heißt es in Vers 6, und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und in Vers 7, und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten es. Dornen gibt es dort reichlich, auf dem Land in Galiläa. Hier kann die Saat zwar aufgehen, sie kann sogar ein wenig wachsen, aber dann rauben dieser Saat, dieser aufgehenden Saat, rauben die Dornen die ganze Lebenskraft und dieses kümmerliche Gewächs, was dann auch bald wieder eingeht, das trägt keine Frucht. Und dann in Vers 8, endlich ein Lichtblick. Und einiges fiel auf gutes Land und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja, das gute Land. Das ist doch der Lichtblick. Hier geht die Saat auf, hier bringt die Saat die ersehnte Frucht. Die Zuhörer werden vielleicht aufgeatmet haben in dieser Situation, in dem, was Jesus hier erzählt. Ja, so soll es sein. Aber warum sagt Jesus zum Schluss, wer Ohren hat zu hören, der höre? Warum sagt er das? Jesus spricht hier vom richtigen Hören. Hören, das meint nicht nur, dass ich etwas akustisch wahrnehme. Hören, das geht weit darüber hinaus. Das geht weit darüber hinaus. Es geht nicht nur um die Wahrnehmung eines Informationsgehaltes, sondern es geht um die Botschaft. Und da möchte ich dem hinzufügen, in Abwandlung eines berühmten Wortes von einem französischen Schriftsteller, man hört nur mit dem Herzen gut. Du hörst nur mit deinem Herzen gut. Du verstehst nur mit deinem Herzen gut. Du verstehst das Gesagte, und zwar das zu dir Gesagte, nur mit deinem Herzen gut. Wenn Gottes Wort also an dein Herz dringt und dich verändert, indem es dein Herz verändert, dein Denken und Sinnen, Herz und Kopf verändert, dann ist das ein Hören, was hier gemeint ist. Und dann trägt das natürlich auch Früchte oder Frucht, wie dieses fruchtbare Land hier. Aber Jesus bleibt nicht nur bei diesem Bild, sondern er fügt da was ganz Außergewöhnliches an. Und das ist nämlich das einzige Gleichnis mit einer Ausdeutung durch den Herrn selbst. Aber dazwischen geschaltet sind die Verse 9 und 10. Und Vers 9, es fragten über seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeutet. Und dass Jesus sich jetzt ausschließlich an die Jünger wendet, heißt nicht, dass die anderen weggegangen sind. Schließlich fügt sich ja im 16. Vers auch noch eine weitere Bildrede an. Und im Vers 10, da sagt der Herr, er aber sprach, euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das überrascht uns zunächst einmal ein bisschen. Das scheint ja hier irgendwie so ein Störfeuer zu sein. Jetzt soll es darum gehen, dass die Leute es zwar sehen, aber doch nicht sehen, dass die Leute es zwar hören, aber doch nicht hören, dass die Leute es zwar vernehmen, vielleicht akustisch oder sonst wie, intellektuell, aber doch nicht verstehen. Nimmt Jesus jetzt alles wieder zurück? Ich denke mal, er spricht hier etwas ganz anderes an. Er spricht etwas an, was in dem Menschen drinsteckt. Dass man nämlich bestimmte Dinge aufnimmt, aber sie dann doch nicht richtig in sein Herz aufnimmt. Die Jünger von Jesus sind intensiv gelehrt worden. Sie sind eingeweiht in die Geheimnisse des Reiches Gottes. Und Gleichnisse haben eigentlich die Aufgabe, Menschen zum richtigen Hören zu bringen, zu einem Hören, was sie selber im Kern ihrer Person betrifft. Auge und Ohr sollen in rechter Weise geöffnet werden. Und rechte Weise, das bedeutet sehen und hören, sodass das Herz verändert und neu erfüllt wird. Ja, man kann Hörenden mit hörenden Ohren taub und mit sehenden Augen blind sein für die frohe Botschaft. Das ist eine, wenn wir es so wollen, eine Art Betriebstaubheit oder Blindheit. Ja? Das ist gerade auch manchmal bei den Kindern Gottes so. Ach, das habe ich alles schon so gehört. Das Gleichnis kenne ich ja. Das ist auch ganz bekannt. Ach, die Weihnachtsgeschichte hören wir jedes Jahr. Die Weihnachtspredigt auch. Ist immer dasselbe. Jesus ist geboren. Ist immer dasselbe. Hier ist ein vierfacher Acker. Habe ich schon, kenne ich schon. Unzählige Predigten darüber gehört, vielleicht 100-mal gehört. Aber das Merkwürdige ist, manchmal sind wir nicht ein einziges Mal richtig berührt worden. Und das Ganze, und das betrifft jetzt uns persönlich, das betrifft nicht die Menschen draußen, sondern das betrifft uns persönlich. Es gibt eine Verstockung durch fromme Routine. Dadurch, dass wir es gehört und gehört und gehört und gehört und gehört haben, aber es ist nicht irgendwie auf fruchtbaren Boden gefallen. Das ist eigentlich entnommen hier aus Jesaja 6, die Verse 9 und 10, da heißt es einmal, höret und versteht's nicht, sehet und merket's nicht. Und dann wird Jesaja aufgefordert, verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind sein, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Das ist eigentlich eine Gerichtsansage Gottes. Und es richtet sich auch nicht an die da draußen, sondern es richtet sich an dieses Volk, nämlich an das Gottesvolk Israel. Warum? Weil Gott immer wieder geredet hat und die Leute haben nicht gehört. Gott hat immer wieder geredet, gesprochen in guten und in schlechten Tagen, durch Gutes und durch Böses, auf verschiedenerlei Art und Weise zu den unterschiedlichsten Leuten aus dem Gottesvolk, durch die unterschiedlichsten Leute, nämlich seine Propheten, seine Verkündiger, seine Boten. Und die Leute haben nicht gehört. Und dass Gott jetzt, gerade im Neuen Testament, durch Jesus Christus, er ist Gottes Wort, Gottes Fleisch gewordenes Wort, dass Gott jetzt erneut redet. Es ist ja nicht mehr die Zeit des Jesaja, sondern es ist ja die Zeit, die wir Gnadenzeit nennen. Dass Gott also erneut redet und immer wieder neu redet. Ich habe davon gesprochen, du kannst 100-mal dieses Gleichnis gehört haben. Er hat dann 100-mal zu dir gesprochen. Das ist eigentlich nur Zeichen seiner Geduld und seiner Gnade. Das ist genau das. Du hörst das Wort, du hörst es 100-fach, aber du nimmst es nicht auf in dein Herz und Gott spricht trotzdem. Er spricht heute, er spricht nächsten Sonntag, er spricht unter der Woche, wenn du sein Wort liest. Und um genau dieses immer wieder Reden, dieses intensive, werbende, liebende Ausdruck, das ist Ausdruck seiner Liebe, ja? Dieses intensive, werbende, liebende Reden Gottes, immer wieder Neureden Gottes zu unterstreichen. Deshalb legt Jesus hier ab dem Vers 11 etwas in ganz einzigartiger Weise sein eigenes Gleichnis aus. Ja, er tut es, wir wissen es, er tut es nicht beim verlorenen Sohn, er tut es nicht beim verlorenen Groschen, er tut es nicht beim verlorenen Schaf. Aber hier legt er es aus, jedes einzelne Bild, jedes einzelne Ackerfeld. Deswegen heißt es nämlich in Vers 11, das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Der Same bringt die Frucht. Das Wort Gottes als Same wirkt in sich als Frucht das veränderte Leben. Das kann ein total verändertes Leben sein, eines Menschen, der bislang Jesus nicht gekannt hat, der vielleicht sogar bislang Jesus sogar offen, aggressiv und aktiv abgelehnt hat oder der ihn ignoriert hat. Und plötzlich trifft ihn dieses Wort, diese frohe Botschaft trifft ihn und dann passiert das Wichtigste und Beste in seinem Leben. Er wird ein Jünger Jesu. Aus einem Atheisten oder einem Menschen, der Jesus bislang ignoriert hat, sogenannte Agnostiker, oder es sind ja die heutigen Menschen sind ja manchmal gar keine aktiven Atheisten mehr, sondern sie kümmern sich einfach nicht um Jesus. Und dann trifft ihn in einer bestimmten Situation das Wort. Das ist das eine. Ja? Und es hinterlässt die tiefe Spur in seinem Leben, die tiefste überhaupt. Und dieses Wort trifft ihn so, dass es sein ganzes Leben verändert. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dieses Wort trifft dich und mich. Dieses Wort trifft dich und mich, selbst wenn du und ich, selbst wenn wir schon Jahrzehnte im Glauben sind. Und es ist eine Saat. Eine Saat lässt es wachsen. Eine Saat, und wenn es aufwächst, soll es gedeihen. Das heißt, da verändert sich substanziell etwas. In der ganzen Substanz, im Wesen, verändert sich etwas. Und zwar etwas ganz Entscheidendes. Vers 12. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie es nicht glauben und selig werden. Jesus spricht hier vom Hören und doch nicht hören. Ich kenne das selber aus meinem eigenen Leben. Ich höre etwas, ja, Gottes Wort, klar und deutlich hat Gottes Geist in seinem Wort, in Gottes Wort zu mir gesprochen, aber ich setze es nicht um. Es geschieht nichts. Es geschieht nichts, weder im Inneren noch im Äußeren. Gottes Wort ist keine Handlungsanweisung. Kann es sein? Ja. Aber es ist nicht in erster Linie eine Handlungsanweisung, sondern es ist in erster Linie das, was dich trifft und dich verändert. Und dann handelst du. Eine Handlungsanweisung wäre eine Gebrauchsanweisung zum gelingenden Leben. Man nehme, man mache dies, man mache jenes und so weiter und so fort. Ja, das hört sich an, es hört sich zwar ganz schlüssig an und hört sich auch ganz gut an. Man mache, man tue, man hier und dies und jenes. Und dann gelingt das und dann klappt das auch irgendwie und dann klappt das auch mit den anderen Menschen und. Aber in erster Linie kommt es darauf an, Gottes Wort will dich verändern in deinem Herzen, deiner Herzenshaltung. Und wenn das nicht geschieht, nach dem Motto 100-mal gehört und 100-mal ist nichts passiert, wenn das nicht geschieht, dann ist es so wie das, was Jesus hier beschreibt. Das Wort wird aus deinem und meinem Herzen genommen, damit die notwendige Veränderung nicht eintritt. Das Wort wird aus dem Herzen eines Menschen genommen, der bislang nicht glaubte, damit dieser Mensch nicht zu Jesus kommt, damit dieser Mensch nicht durch Jesus verändert wird. Das beschreibt Jesus hier, diese Tragödie im Grunde genommen. Aber er geht noch weiter. Im Vers 13. Die aber auf dem Feld sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Es gibt Menschen, die sind sofort begeistert. Sie nehmen das Wort auf, sind begeistert. Aber es ist nur eine oberflächliche Begeisterung, da gibt es keine nachhaltige Veränderung. Oder wenn du schon lange im Glauben bist oder überhaupt im Glauben bist, bist du vielleicht von einer Sache auch begeistert und fasziniert. Ja, etwas, was dir Jesus deutlich gemacht hat durch sein Wort in einer Predigt oder auch in der persönlichen Bibellese in einer stillen Zeit und. Du bewegst das vielleicht ein bisschen in deinem Herzen, aber irgendwann einmal stellst du fest, es hat bei dir doch nichts, keine Veränderung gebracht. Du stellst fest, ich habe es vernommen, ich habe die Botschaft vernommen, ich habe mich damit auch auseinandergesetzt, aber es hat mich nicht verändert. Ich habe es eigentlich nur oberflächlich aufgenommen. Das passiert ganz häufig. Auch das kann den Kindern Gottes passieren. Und im Vers 14, und der eigentliche Knackpunkt in diesem Gleichnis ist die Zusammenstellung von Vers 14 und Vers 15 oder die Zusammensicht. Vers 14. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Und hier wird es richtig schwierig. Hier geht es ins Eingemachte. Und hier können wir unser eigenes Erleben einbauen. Auch mein eigenes Erleben. Ich muss mich auch darunter stellen. Vielleicht beginnst du den Tag mit Gottes Wort. Es kommt ein guter Impuls. Dieser Impuls baut dich auf, aber dann kommen Sorgen und Nöte des Alltags, dann kommen unzählige Ablenkungen. Das sind dann die Dornen des täglichen Lebens. Dann kommen wieder diese Gedanken. Ach du meine Güte, ach und das noch und das noch und das noch und das noch. Und dann kommst du in ein Spannungsfeld hinein. In dieses Spannungsfeld zwischen dem Ersticktwerden, ja, dieser aufgehenden Saat. Dieser Saat, die eigentlich wachsen und gedeihen soll und Frucht bringen soll. Zwischen dem Ersticktwerden des Glaubens und dem Fruchtbringen. In dieses Spannungsfeld kommst du hinein. Die Sorgen, die das erdrücken können, das sind die Belange des Alltags. Warum ist das so? Ist das ein unabwendbares Schicksal? Ich denke nicht. Jesus spricht nicht von einem unabwendbaren Schicksal, das auf dich zukommt und du kannst nichts dagegen machen. Sondern Jesus spricht von etwas, was passiert, aber du kannst dich dazu entscheiden, dass es nicht passiert, sondern dass es anders läuft. Du kannst dich dazu entscheiden, dass es anders läuft. Du bist ja durch das Wort aufgerufen zur Entscheidung. Ein Wort trifft dich, aber trifft es dich so, dass es den Alltag und nicht nur den einen Tag, sondern viele andere Tage auch noch übersteht und du in deinem Getroffensein weitermachst, aber unter einem veränderten Vorzeichen. Und dieses Wort trifft dich. Es passiert dann, was in Vers 15 der Fall ist, wovon Jesus da redet. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten, in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Du hörst also das Wort Gottes. Und durch dieses Wort ruft der Herr dich zur Entscheidung auf. Du bekehrst dich und entscheidest dich damit, Jesus als den Herrn anzunehmen. Das ist ein Mensch, dessen Leben wird total verändert. Und es gibt unzählige Beispiele in aller Welt, in allen möglichen Kulturen, in allen möglichen Religionen. Die Menschen werden ja aus den Religionen herausgerufen. Ja, aus den Religionen werden sie herausgerufen, in die lebendige Beziehung zu Jesus Christus hinein. Das kann sogar bedeuten, dass sie aus der christlichen Religion herausgerufen werden, in die lebendige Beziehung zu Jesus hinein. Denn die christliche Religion hat mit einer lebendigen Glaubensbeziehung zu Jesus eigentlich wenig zu tun, nur die äußere Hülle und das Firmenschild. Aber den Inhalt, der ist gegeben durch das, was Jesus mit dir macht, ja, dass er sich zu dir in Beziehung setzen will und du sagst, ja, ich will das auch. Und so haben wir beide, Jesus und ich, eine lebendige Beziehung zueinander. Und es ist ein lebendiger Austausch und wir leben beide miteinander. Das Leben mit Jesus, eine Lebensgemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft. Indem ich an Jesus glaube, lebe ich mit ihm und habe mit ihm eine Lebensgemeinschaft. Du bist ein Kind Gottes und Jesus hat dich dazu berufen und bestimmt, dass du hingehst und Frucht bringst und deine Frucht bleibt. So heißt es in Johannes 15. Nicht ihr habt mich berufen, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt Jesus. Und die erste Frucht, das ist nicht irgendein Mensch, das ist nicht dein Nachbar, das ist auch nicht dein Ehepartner, das ist nicht dein bester Freund, das sind nicht deine Kinder, deine Eltern oder was, wer auch immer. Die erste Frucht, das bist du. Du bist die erste Frucht. Du bist diejenige Frucht, die erst einmal aufgehen soll, die gedeihen soll und die blühen soll. Denn nur Frucht kann Frucht bringen. Denn nur wenn du weißt, dass du Frucht bist, kannst du Frucht bringen. Und bei Licht betrachtet ist unser Glaubensleben ein Schwanken zwischen dem fruchtbaren Boden und dem dornenüberwucherten Feld. Auf dem Dornenfeld, da wächst es zwar, aber es gedeiht nicht. Auf dem fruchtbaren Boden wächst es nicht nur, sondern es gedeiht auch. Denn da ist ja dieses feine, gute Herz, von dem Jesus die Rede ist. Das ist das reine Herz. Und da geht es sofort los. Was stand da noch in den Seligpreisungen der Bergpredigt? Matthäus 5, Vers 8. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig bist du, wenn du ein reines Herz hast, denn du wirst Gott schauen. Und das reine Herz, das ist nicht das Organ oder der Kern eines moralischen Supermanns oder einer moralischen Superfrau, eines Menschen, der alles richtig macht und also immer in strahlendem Weiß dasteht. Meine Moralisten gibt es ja genug in unserer Gesellschaft, die setzen sich ja sogar über Gott hinweg. Es gibt ja, ist ja neuerdings sogar Mode geworden und bei vielen Leuten, dass Gott moralisch verurteilt wird. Das müssen ja alles ganz gute Menschen sein, ja. Aber darum geht es nicht. Ein reines Herz können diese Leute absolut nicht haben. Das kann man nicht haben, wenn man sich über Gott hinwegsetzt. Dann kann man kein reines Herz haben. Dann ist und bleibt man ein Sünder. Ein schwerer moralischer Sünder. Ein Mensch getrennt von Gott. Es gibt in der Theologie ganz alberne Konstruktionen von sogenannten anonymen Christen. Das sind solche, die gar nicht an Jesus glauben, aber so gut handeln, dass man sie eigentlich für Christen erklären muss. Das ist mit Verlaub gesagt, das haben intelligente Leute gesagt, hochdotierte Theologieprofessoren. Ehrlich gesagt, das ist mit Verlaub gesagt so albern, dass man sich dafür nur schämen kann. Also ich, als Angehöriger der Theologenzunft, schäme mich für solche Typen, muss ich ganz ehrlich sagen. So viel Blödsinn, was da verzapft worden ist, aber lassen wir es jetzt mal. Lassen wir es jetzt mal. Ja? Das gereinigte Herz, dein Herz, mein Herz, wovon wird es gereinigt? Dessen müssen wir uns mal im Klaren sein. Wovon wird es gereinigt? Und wenn wir da mal so ein bisschen blättern und auf Markus 7, Vers 21 kommen, dann sagt nämlich Jesus, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen heraus, kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord und so weiter und so fort. Das muss ich mich im Klaren sein. Gottes Wort trifft nie auf ein reines Herz. Nie. Weder bei dir, noch bei mir, noch bei anderen. Gottes Wort trifft immer auf das Herz eines Sünders. Und es bedeutet, das Herz hinzuhalten, damit der Herr es reinigt. David betet im 51. Psalm, Vers 12, schaffe mir Gott ein neues Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. In welcher Situation hat er denn das gemacht? Das hat er gemacht, als er Ehebruch begangen hat mit Bathseba und ihren Ehemann in den sicheren Tod geschickt hat. Und diesen sicheren Tod voll einkalkuliert hat, um seine Sünde zu vertuschen. Da hat er das gemacht. Das war, da hat er sich gegen Gott versündigt und gegen alle Menschen. Und so bittet er um ein gereinigtes Herz. Und das entspricht dann ungefähr der Bitte darum, ja, Herr, mach aus mir ein fruchtbares Ackerfeld. Herr, lass mich dieses Ackerfeld sein und nimm die Dornengewächse weg, die jedes Wachstum ersticken, die Dornen, die alles überwuchern, ich bring dir das alles. So kannst du beten dann. In dieser Bitte um ein reines Herz, schaffe Gott in mir ein neues, in Klammern, ein reines Herz. Und was eben diese Dornen sein können, das sagt der Herr. Was diese Dornen sein können, das sagt der Herr. Aber ganz generell gesagt, was diese Dornen sein können, das ist eigentlich das, was wir zulassen. Das heißt, wir lassen es zu, dass es in uns hineinkommt. Wir lassen es zu, dass es an uns herankommt. Ja? Nur, all das, wenn Jesus nämlich davon spricht, jetzt wieder Markus 7, ja, all das spenden, von innen, aus dem Herzen heraus, kommen all diese bösen Gedanken und alles, was nicht gut ist, alles, was böse ist. Wenn Jesus auf diese Art und Weise spricht, dann will er die Bereinigung des Herzens von dem, was nicht gut ist. Dann will er, und die Bereinigung des Herzens bedeutet, mit dem Bild des Ackerfelds, die Dornen kommen weg. Die Dornen kommen weg. Die Dornengewächse, dieses Dornengestrüpp, kommt weg. Und er ist derjenige, der diese Reinigung dann durchführt. Es hängt aber von dir ab. Willst du das? Es hängt von mir ab. Will ich das? Jesu Bestreben läuft immer darauf hinaus, dass sein Wort in einem von ihm erfüllten Herz uns und dich und mich, also heißt das, dich und mich zu einem fruchtbaren Ackerfeld macht. Und wir bitten ihn darum. Du und ich, wir bitten ihn darum. Herr, mach mich zu dem, was ich sein soll. Mach mich zu dem, was ich in deinen Augen sein soll. Mach mich zu einem diesem fruchtbaren Ackerfeld. Schaffe in mir, Herr, ein neues, ein reines, ein gereinigtes Herz. Reinige mein Herz. Da gibt es ein bewegendes Lied. Reinige mein Herz. Du kannst ihn darum bitten. Es gibt ein Kindergedicht, Das ist so einfach, aber das hat so viel Tiefe. Ja? Mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ist ja simpel. Meine Güte, könnte man denken, ist ja furchtbar simpel. Aber überlegt mal, was das für eine Tragweite hat, wenn das dann wirklich stimmt, dass dieses Herz rein ist und niemand wohnt da als Jesus allein. Was das für eine Tragweite hat im Leben eines Menschen. Ich will hier kein Ideal aufbauen, das liegt mir fern. Sondern ich will euch nur die Möglichkeiten und das, was Jesus für dein Leben und mein Leben will, das will ich dir nahebringen, das will ich uns allen nahebringen. Wir denken vielleicht in diesem Zusammenhang an Lydia, die reiche Purpurhändlerin. Paulus begegnet ihr und von ihr heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 14, der Herr tat ihr Herz auf. Der Herr tat ihr Herz auf. Sie hat sich dazu entschieden, dass Gott ihr Herz auftun konnte. Gott macht nichts ohne uns. Er überfällt dich nicht mit Gewalt und reißt dich mit Gewalt aus irgendeiner Sache heraus. Wenn du ihm aber zustimmst, wenn du sagst, Herr, schaff in mir ein neues, reines Herz, dann tut er dein Herz auf. Und füllt es wieder ganz neu mit dem, womit es gefüllt werden kann. Wenn du jetzt also darum bittest, ehrlichen Herzens darum bittest, eingedenk dessen, was in deinem Herzen alles ist und was in deinem Herzen alles sein kann, was überhaupt in einem menschlichen Herzen alles sein kann. Wenn du also bittest darum, dass er aus dir einen fruchtbaren Ackerboden macht, dann wird er auch dein Herz auftun. Liebe Geschwister, ich hatte vorhin etwas zitiert aus dem Psalm 51. Schaffe in mir ein neues Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Dieser Psalm ist ein Bußpsalm. Es geht also um Umkehr. Umkehr bedeutet, von einem dornüberwucherten Ackerfeld zu einem fruchtbaren Ackerfeld zu werden. Umkehr schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Umkehr ist kein moralischer Vorsatz, sondern Umkehr ist das Werk von Gottes Geist. Dass ein Mensch die Umkehr schafft, das bewirkt Gottes Kraft. Ich möchte uns einladen dazu, zu dieser Umkehr. Zu dieser Umkehr, dass wir unser Herz hinhalten, dass der Herr es reinigen möge. Von allem, was da nicht hineingehört. Dass der Herr unser Herz auftut. Lydia war auch schon vorher eine gottesfürchtige Frau. Aber dann erfuhr sie von Jesus, dem Heiland. Durch Paulus und Silas. Dass der Herr dein Herz und mein Herz ganz neu auftut. Dazu möchte ich uns jetzt alle einladen. Und wir wollen es auch zum Ausdruck bringen, einer jetzt gleich anschließenden Gebetsgemeinschaft. Amen.